Ich entschuldige mich für das Wort Patriot, das wollten wir nicht mehr nennen. Ich finde es auch nicht gut.
Noch schlimmer als Patriot finde ich so Wortspiele wie Patridiot oder Coronadiot. Das ist wirklich Leute, die solche Wortspiele machen, die gehören aber Zusammenfängnis mit den Leuten, die ihr 10-bändiges Gesamtwerk rauswerfen.
Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tamo Gerke und Jonas Maher.
Man weiß, dass es das gibt. Willst du davon nicht irgendwelche anthropologischen Studien davon ausgehend anstellen?
Also Anthropologie ist somit das Langweiligste, was die Universität zu bieten hat, oder nicht? Und dass ich dafür, dass es in meinen Zuständigkeitsbereich fällt, anthropologische Studien, ist mir neu.
Na gut, dann mach, wonach dir sonst ist.
Ich schreibe jetzt auf Jonas Stender mit Ausrufezeichen.
Gut.
Und diesmal schicke ich ihn wirklich ab. Das ist die Frage, die mich die ganze Zeit bewegt in meiner gedanklichen Vorarbeit zu diesem Podcast, ist, brauchst du mich diese Folge überhaupt? Oder ist das eine Folge, in der du mich entbehren kannst und die du im Prinzip ganz alleine machen könntest? Ich weiß, wenn du einen überheblichen Tag hast, würdest du sagen, das könntest du immer. Aber genau, in diesem Fall, was würdest du antworten?
Je nachdem, was du sonst Triftiges zu tun hast. Also, ich halte dir gern...
Ich will darauf hinaus, dass du angekündigt hattest, so eine Art Spiel mit mir zu spielen über das Vatikanische Konzil. Und ich kenne dich
Wenn
du einmal in einem gewissen Thema drin bist, dann ergreife
ich
das
sehr. Ich weiß nicht, da hatte ich jetzt gesagt, bereite dich darauf vor, habe aber auch ich mich jetzt nicht mehr eigens nochmal neu eingelesen. Also auch ich könnte da nicht viel oder weit spielen. Du kannst dann gerne...
Lass doch mit dem spielen, was da ist. Ist doch, also wie immer quasi.
Naja, die Frage ist, warum lässt man sich reinziehen so intensiv in ein gewisses Leben? Gut, einige Leute lassen sich so intensiv reinziehen in alles, weil sie keinen festen Stand haben, ja. Ich glaube aber schon, den zu haben. Und dann ist eben die Frage, was ist so stark, dass mich von dem Stand so weit in die eigene Welt reinzieht, von meiner Welt, von meinem Fußbreitgrund, auf dem ich stehe? Stichwort Ratzinger. Warum liest man so intensiv diese Biografie? Und da fiel es mir wie Schuppen
von den Augen.
Aus den Haaren wollte ich, von den Augen, dass ich ja selbst in einer gewissen Weise der bin. Ne?
Also das ist natürlich gut. Wir haben jetzt 2 Minuten auf dem Tacho und du hast anmaßend alles übertroffen, was man jemals hätte zutrauen können. Aber du wirst es natürlich alles wieder jetzt relativieren und begründen. Also bitte, Bühne frei für dich in Relativierung. Modus.
Relativierung ist gut, ja, denn übrigens auch gut, dass man das so sagt, denn ein historischer Vergleich, ja, Relativierung, Revision, soll sich ja auch von selbst verstehen, dass man das als sinnvolle Tätigkeit, als eigentlich Hauptbeschäftigung des Historikers ansieht und Relativierung, ja, ein Vergleich dieses ganzen Ratzinger-Wirkens im Zweiten Vatikanischen Konzil mit der neuen Rechten der letzten 2, 3, 4 oder 5 Jahre. Ich finde, das bietet sich sehr an. Also alle Rollen sind klar verteilt. Gauland ist vielleicht Johannes der 23.
Okay, also du springst sehr in den Themen. Wir wollen das mal ganz, ganz ordentlich, wofür man uns kennt, das aufräumen. Also du sagst... Du kannst einen Vergleich ziehen zwischen der Konstellation im Vatikanischen Konzil und der neuen Rechten der letzten Jahre. Aber der Punkt ist doch erstmal klar, dass du das kannst oder meinst, das zu können. Gut, werden wir gleich überprüfen. Aber der Punkt oder da, wo es schon hakt oder hapert, ist doch, dass wahrscheinlich niemand auf der Straße weiß, oder auch von unseren Hörern, wahrscheinlich wird man nicht viel mehr Personal kennen als jetzt vielleicht den Papst, der dafür verantwortlich war. Johannes 22 oder so.
23.
Und das war's.
Ja, gut. Du hast,
23, ja, genau. Und siehst du, da fängt es schon an. Und deswegen bin ich gespannt, wie du das aufbauen möchtest, dass es das auch nachvollziehbar bleibt für Personen, die nicht du sind.
Ja, aber da sind wir wieder an der Wegscheide angelangt. Also als wir den Podcast hier gemacht haben, es gibt da kein schriftliches Gründungsdokument. Ja, aber von meiner Seite habe ich nie einen Hehl daraus gemacht, wer mitkommt. Also das ist nicht meine Sorge.
Wenn das natürlich, aber du musst es ja... Das ist schon klar, dass wir das jetzt nicht so minutiös aufbauen, wie man das anderorts machen würde. Aber man muss es ja schon nachvollziehen können. Das heißt, wenn du in einem Nebensatz die Person, mit der du dann Gauland vergleichst, noch einordnen könntest, wäre das hilfreich zum allgemeinen Verständnis.
Die Zeit haben wir einfach nicht. Die Leute könnten das ja auch dann googeln oder so. Ja. Übrigens, Georg Genswein habe ich heute im Interview, der vor allem immer mit George Clooney verglichen wurde. Und der kannte den aber gar nicht. Ja. Und hat dem der Interviewerin
Clooney
gesagt...
Clooney ihn oder Genswein Clooney?
Genswein, ja, was wohl eher? Ja, beide ja, kennt es wohl wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wahrscheinlich kennt Clooney
ja noch Genswein als umgekehrt. Ich glaube nicht, dass Genswein Clooney nicht kennt. Das halte ich für gelogen.
Ja, aber zumindest hat er es gesagt, ja.
Ja.
Und es klang auch relativ ehrlich, weil er hat der nachfolgende Satz war, er musste sich Clooney dann erstmal heruntergoogeln.
Das klingt...
Sehr geile Wortschöpfung. Ja, von daher,
aber ich finde, wenn man Genswein sieht, der wirkt doch sehr, also für Kirchenverhältnisse sehr mondän. Und zwar anders als jetzt sich Leute wie dann Kardinal Marx oder so mondän geben oder zeitgenössisch. Weil Genswein, finde ich, der wirkt irgendwie, ich finde, hat eine eigenartige Wirkung. Jedenfalls hätte ich ihm zugetraut, dass er Clooney kennt und überhaupt auch dieser Welt, die man postmodern oder so nennt, zuteil ist.
Ja, ist ein ganz eigenartiger Typ. Ich schick's voraus, er ist mir sehr sympathisch, aber es ist ganz ungewöhnlich, dass mir so jemand sympathisch ist oder überhaupt, dass so jemand sympathisch ist, weil auf eine Art wirkt der auch falsch. Also
total, ich finde, ja.
Ja, vielleicht ist der authentisch, aber es ist ja mal die Frage, wirkt man dann auch so? Er wirkt, finde ich, nicht so sehr authentisch, ist aber trotzdem sehr sympathisch, was eine ganz, ganz seltsame Mischung ist, ja, aber es ist so bei ihm.
Beim letzten würde ich gar nicht mal mitgehen, aber er wirkt auch, also in einem Interview für mich, auch sehr wie so ein Aal eben. Man kann ihn kaum greifen und man weiß nicht so richtig, was er denkt. Er wirkt sehr mechanisch auf mich. Deswegen würde mich interessieren, woher er bei dir Sympathiepunkte sammeln kann. Oder wodurch?
Na, ich denke schon, dass er ein gelehriger Schüler dieses ganzen moderat-konservativen deutschen Episkopatsklüngels ist, ja, von Voderholzer, Müller, Ratzinger und so weiter. Und dass er das irgendwie auch von innen heraus bejaht und will. Aber er wirkt auf mich wie jemand, der nach einer Aufwachsenszeit ohne irgendwelche menschlichen Kontakte unter die Menschen gesetzt wurde und sich dann die angesehen hat, um zu gucken, wie verhalten sich Menschen. Und dann seitdem versucht er sich auch so zu verhalten. So wirkt er.
Ist dir nicht ganz fremd wahrscheinlich, ne?
Ja, was glaubst du, aus welchem Erfahrungsschatz heraus ich das hier erzähle? Natürlich, ja.
Ja, obwohl ich glaube aber auch, dass das gewisserweise zu deiner Rolle gehört, so zu spielen, als hättest du dir das abgeguckt, aber in Wirklichkeit ist es nicht ganz so, glaube ich.
Ich denke, wer wirklich versuchen würde, sich so zu verhalten, wie er glaubt, dass andere Menschen sich verhalten, der wäre darin auch besser, als ich es wäre, wenn ich das so versuchen würde. Also ich denke, ich bin da schon eher jemand, der mit Menschen schon länger lebt, als man es ihm zutrauen würde.
Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ja.
Zurück zum Zweiten Vatikanischen Konzil.
Ja.
So.
Du hattest mal gesagt in einem vorherigen Podcast, das sei alles linksextremistischer, weiß ich nicht, Scheiß, wahrscheinlich nicht, aber linksextremistischer.
Ja, im Nachhinein. Und im Nachhinein wird auch die neue Rechte, wenn sich die Strömungen da durchsetzen, die sich wahrscheinlich durchsetzen, wird dann von den härteren Typen ja auch verschrien werden als linksliberaler Scheiß. Vielleicht auch zu Recht. Und zwar folgendes. Also es gibt den harten Flügel, ja, mit so Leuten wie, also Kubitschek ist vielleicht...
Du redest jetzt über die neue Rechte, ja?
Genau, ja, immer in Rückbindung zum Vatikanum, ja.
Ja.
Also, Kubitschek ist wahrscheinlich Giuseppe Siri oder so. Und Lichtmess, das ist eine Ehre für ihn, weil Lichtmess ist einfach ein kultiger und cooler Typ, ja. Lichtmess ist Lefebvre, das ist ganz klar, ja. So. Die Frage ist, es gibt dann die älteren, einflussreichen, aber eher liberaleren Konzilsväter, die auch beeinflusst werden können von ihren Berater, von ihren Periti. Böckelmann ist natürlich Kardinal Frings, das ist vollkommen klar. Und ich bin so ein bisschen der da schon so im Hintergrund die Fäden zieht und dass das Vatikanum zu liberal wird. Also irgendwann werde ich mich verfluchen dafür, dass ich zu liberal war und dass ich die Leute besiegt habe, mit denen ich eigentlich hätte kämpfen sollen, Siri, Kubitschek, und ich werde also mich selbst hassen, aber ich werde Papst sein. Logisch, ne?
Das ist super logisch, in deiner Welt zumindest.
Ja. Naja, wer wärst du denn am ehesten dann?
Ja, das musst du mir natürlich sagen, wenn du jetzt die ganzen Personenkonstellationen durchgesucht hast.
Nee, es kommt alles von dieser Biografielektüre. Eigens, da habe ich mich nicht nochmal neu ins Vatikanum eingelesen. Aber eigentlich, du musst ja ähnlich alt sein wie ich. Dann kannst du ja eigentlich nur Küng oder so ein Lappen sein.
Hau doch ab!
Ja, ja, also jetzt so, bitte. So viele junge Leute gab es da ja gar nicht.
Ja, aber dann reiß doch mal in der Zeit zurück und werd kreativ. Aber Küng, also ich bitte dich, Jonas.
Ernst Jünger ist ganz klar Leo der 13., also die große, zwar schon tote, aber große, uralt gewordene Integrationsfigur, auf die sich alle einigen können. Johannes der 23. ist Gauland, aber der stirbt eben während des Konzils, ja. Und dann ist eben die Frage, wer kommt danach? Und da bin ich mal sehr gespannt, wer unser Neurechter Paul der VI. Wird. Ich habe da schon einen Tipp, aber ich hülle
bitte,
mich.
Ja? Nein, jetzt raus damit. Nein. Doch. Also bitte, wer ist unser Paul der VI.?
Ja, wer käme denn in Frage? Also es müsste ja schon ein Mann sein, oder?
Ja, das, also.
Es könnte auch Beatrix von Storch sein.
Nee, das glaube ich nicht.
Du würdest Beatrix von Storch die Fähigkeit absprechen, Paul der VI. Zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag sie auch persönlich überhaupt nicht. Habe ich dir auch schon mal erzählt. Ja, weil ich finde die einfach, brauche ich gar nicht, ich mag die einfach nicht. Und das muss genügen als Begründung.
Aber ein bisschen Humor hat sie, oder?
Weiß ich nicht, willst du immer attestieren, aber ich finde die grauenhaft.
Grauenhafter als alle anderen Leute in der AfD?
Nee, das jetzt nicht. Aber ich wüsste gerade, ja, nee, das nicht. Aber ich finde, sie ist schon sehr, also einer der unsympathischeren Personen, sicherlich. Wer ist deine Frage an dich? Wen findest du am sympathischsten aus der ganzen AfD?
So als Typ, also persönlichen Gespräch oder wahrscheinlich Marc Jongen, aber so als Typ auch am lustigsten mit Stefan Brandner, obwohl
er. Das hast du schon mal gesagt, ja.
Ja, klar. Und das bin ich durchaus auch flexibel, was deren inhaltliche Linie angeht. Also, Brandner wäre ich total dafür, ja. Der macht das auch cool, der macht das postmodern, der macht das selbstironisch, aber das können eben die anderen da um ihn rum oder einige von denen natürlich überhaupt nicht. Haben auch eine andere Vorgeschichte als er. Das Grausamste und Schlimmste, wo er drin war, ist ja irgendwie Verein für deutsche Sprachpflege. Ja, das ist ja nicht ganz HDJ.
Aber komm, ist nicht so weit entfernt.
Hast du auch wieder recht.
Ich hatte dir doch mal erzählt, Verein für deutsche Sprache, was mir da Christian Bale erzählte, was ihm passiert ist auf dieser Tagung. Ja, naja, egal. Ich muss jetzt mal eben die Notbremse.
Zieh die Notbremse, ja.
Ich muss die Notbremse in deinem Personenkarussell ziehen und dich darauf hinweisen, dass dein Vergleich zwischen Vatikanum und Neue Rechte extrem hinkt. Und zwar aus mehreren Gründen. Aber der offensichtlichste ist ja wohl, dass die Neue Rechte ja wohl kaum in der Position der katholischen Kirche damals ist. Das ist ja mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt oder die zweite Frage ist, die, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist, wie es scheint, ist, hat das Vatikanum die Kirche, hat es ihr geholfen oder geschadet? Aus einer möglichst objektiven Position gefragt. Natürlich werden dann Progressive sagen, natürlich gefördert und so weiter. Und Kritiker werden sagen, nein, in Deutschland gehen auch die Kirchen zurück und wäre das alles viel strenger und die Liturgie in der alten Form wäre noch da, dann würden auch, da wäre der Reiz größer, man würde in die Form, man würde zurück in die Messen kommen und so weiter. Aber was denkst du darüber?
Also erstmal von wegen Situation katholische Kirche und Vatikanum ist es doch, die Vergleichbarkeit ist, denke ich, schon da. Es sind eigentlich beides Versammlungen von Leuten, Neue Rechte und Neue Rechte heute und Vatikanum damals, von Leuten, die doch aus einer gewissen Geschichte, aus einem gewissen Traditionshorizont kommen und die aber merken, dass es eigentlich gerade vorbeigeht und sich deswegen mal treffen, um zu besprechen, wie das eigentlich ablaufen soll. Ob das eine stille Beerdigung werden soll, ob das nochmal so ein Widerstandsfest werden soll, was es werden soll. Finde ich
aber schon. Aber war nicht die Frage eigentlich schon bei der KR, so in den 20ern und 30ern, war die nicht eigentlich da schon geklärt oder ausdiskutiert?
Ja, deswegen ist ja heute Neue Rechte das zweite Vatikan und die KR war das erste Vatikan.
So, ja gut, okay. Ist
doch klar.
Ganz klar, ja.
Ja. Aber übrigens, von wegen erstes, zweites Vatikan und du weißt auch noch, damals in der Anbruchgruppe Alfonso Carinci, weißt du noch?
Nee.
Der Typ, der 102 oder so wurde, der beide Vatikana miterlebt hat. Sehr, ja. sehr coole Biografie, ne?
Weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr.
Ja, der war so
in unserer coole Telegram-Gruppe posten.
Ja, genau. Im ersten Vatikanum war der so Messdiener mit 9 oder so und dann hat er mit 100 das zweite miteröffnet. Also das ist schon toll. Ne? Die Frage ist, wer damals, haben wir was Vergleichbares für die KR? Jemand, der in der ersten KR mit 9 schon dabei war und jetzt noch dabei ist?
ja, Böckelmann nicht, der war ja dann vorher nicht in der KL.
Böckelmann ist ja Jungspund. Böckelmann passt eben genau zu Kardinal Frings. Böckelmann ist ja noch jünger als der, Böckelmann ist ja noch jünger als Johannes der 23. Ja.
Wer wäre das denn?
Wer ist denn der jüngste krasse KRler, der wirklich noch aus dem alten Horizont herauskommt? Ich glaube, am ältesten von denen wurde ja noch Hans Freier und der war auch schon in den 60ern gestorben. Also das wird schwierig heute.
Also dann vergleichend abermals. Aber wie gesagt, würde mich doch wirklich interessieren, was du darüber denkst. Ob das Vatikan eine gute Sache war oder letztlich nicht.
Tja, also.
Oder ist das nicht dein Gebiet, das zu beantworten?
Also,
oder ist dir das egal, sozusagen?
Ich weiß nicht, ob du jetzt Lust oder Fähigkeit meinst. Lust, das zu beantworten, ist 50-50. Fähigkeit ist absolut da. Von daher, wir können das gerne ausklamüsern und baldowern. Also, das Vatikan, sicher, in seiner Gestalt, in der es heute vor uns steht, ein bisschen problematisch. Wenn man sich aber fragt, was wollten die entscheidenden Leute da? Ist immer die Frage, ist es Pflichtethik, Verantwortungsethik und so? Und wonach beurteilt man Leute?
Also ich kann das ja nur aus mir selbst heraus beurteilen. Und da kann ich nur sagen, ich fand Kindergottesdienste und diese Familiengottesdienste und so Crossover-Gottesdienste fand ich schon als Kind grauenhaft, obwohl ich da alles andere als traditionalistisch war. Aber das hat mir schon damals nicht gefallen, dieses Zusammensingen und Klatschen und am besten noch ein Gospelchor aus was weiß ich woher, ist nicht so meins.
Ja, mir fällt gerade auf, dass ich Pflicht und Tugend und Verantwortungsethik, dieses ganze Dings da durcheinander gebracht habe mit deontologische Ethik und dem Rest. Also die Frage ist natürlich, deontologische Ethik, beurteilt man die Vatikanumsleute nach dem, was die objektiv gemacht haben oder nach den Folgen? So. Aber jetzt sagst du ja Gottesdienst und so. Gut, es wurde dann geöffnet, Vatikanumsmäßig für Landessprache, aber dass dieser neue Ritus eingeführt wurde, ist ja nach dem Vatikanum. Es hat mit dem Vatikanum nichts zu tun. Das hat der Paul VI. 1970 ganz eigens unabhängig gemacht. Und es hat auch viele damals schon schockiert. Auch Ratzinger, ja, war sehr schockiert von diesem Erlass von Paul VI. Ja.
Aber dass man da, dass der Pastor da hinter dem Altar steht, wie hinter der Theke und nicht mit dem Rücken zum, so, das ist doch alles natürlich im Vatikanum.
Ja, aber ich finde es auch sehr geil, dass dann die ganzen Reaktionäre, die dann zu hinterher zurück wollen, wie die so sich Vergleiche ausdenken, ja. Die sagen, Handkommunion ist wie Flyer verteilen.
Ja, aber ist das nicht ein bisschen so?
Absolut, ja. Aber naja, die entscheidende Sache ist ja so die Genueser Rede, die Ratzinger für Kardinal Frings, also die ich für den Böckelmann geschrieben habe. Da steht ja drin, dass Rom zumindest am Rande dezentralisiert werden soll, ja. Dass die Welt vielgestaltig wird, Stichwort Globalisierung, wobei Globalisierung ja heute eher so eine Eingestaltigwerdung der Welt wieder bedingt, aber damals meinte man eben, man muss auf die Verschiedenheiten global vor Ort auch verschieden, teilweise zumindest, reagieren und nicht mit der einen klaren Order aus Rom. Jetzt kann man diesem Ratzinger vorwerfen, dass er den römischen Allmachtsanspruch da untergraben hätte. So.
Oder hat man ihm vorgeworfen, ja?
Ja, aber die Frage ist, vielleicht ist er ja viel genialer, als alle jemals gedacht hätten. Vielleicht hat er die Macht der Weltkirche, die Macht der außereuropäischen Vor-Ort-Weltkirche und die Macht von deren Bischöfen nur deswegen gestärkt, weil er damals schon wusste, dass die Volkskirche in Europa in den letzten Zügen liegt. Und deswegen, ich habe mal ein gutes Bild gehört darüber, dass das große Mutterschiff, wenn der Kapitän oder sehr kluge Leute auf Deck wie der Ratzinger merken, dass es untergeht, dann lassen die die Beiboote runter. Und dieses Beiboot runterlassen ist eigentlich mehr Verantwortung vor Ort in der Weltkirche. Das heißt, es kann auch so gedeutet werden. Und wenn man so deutet, muss man sagen, dann war das einfach genial von Ratzinger. Zumindest genial gedacht.
Das wollte ich gerade mal noch hinterher schieben. Ja, aber eine Sache, die mir da auch auffällt bei diesem Vatikan, wenn man sich die Bilder davon anguckt, da hat es ja noch, also wenn man dann diese Papstmesse, dieses berühmte Foto, was es da gibt von der Papstmesse, wo das so sehr alle in Schale geworfen, wie man heute sagen würde und so, und wo es sehr gute Fotos an diesem Konzil gibt, wo ich doch sagen muss, dass das mit den Reformen, die da angestrebt wurden, relativ wenig zu tun hat, diese Form, ich aber zugleich auch sagen muss, oder mir die Frage stelle, ob diese Begeisterung, und die Frage reicht dann natürlich auch an dich weiter, ob diese Begeisterung oder die vielleicht neu aufflammende Begeisterung für den Katholizismus einfach nur daher kommt, weil man seine ästhetischen Bedürfnisse da befriedigt sehen kann, will, möchte, oder ob man wirklich Katholik ist und wo der Unterschied dazwischen ist, das ist mir selbst noch nicht richtig klar. Wie gesagt, ob das für mich ein ästhetisches Erlebnis ist oder auch ein religiöses, christliches. Und ja, sag du erstmal was dazu.
Soll ich? Das ist ja überhaupt keine Frage. Ist jetzt schwierig, wo ich da einhaken soll. Willst du das mal irgendwie als Frage nochmal formulieren, oder?
Ja, als Frage formuliert wäre, ab wann bin ich wirklich Katholik und ab wann oder bis wohin will ich nur meine eigenen ästhetischen Bedürfnisse befriedigt sehen? Weil, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen das, was mich aufsucht, wenn ich da diese Bilder und sowas anschaue.
Ja, verstehe ich sehr gut, aber wenn man schon im Bann von solchen Fragen sich bewegt, ab wann bin ich, was bin ich, dann ist man definitiv kein Katholik mehr, also das ist vollkommen klar.
Ja, oder ja.
Aber das würden wir auch niemals in Abrede. Natürlich sind wir das so nicht mehr, ja. Und natürlich, wenn wir da die verzweifelten Worte dieser ganzen alten Garde hören, wissen wir, dass wir zum Problem gehören und nicht zur Lösung. Das ist schon vollkommen klar, ja. Aber was sollen wir tun, ja?
Ja.
Ist nun mal so. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte eigentlich keine Chance, jemals zur Lösung zu gehören. Dafür komme ich aus den falschen Hintergründen.
Meinst du zu niedrig geboren, sozusagen, ja?
Ja. Vor allem zu nominalkatholisch. Also da war ja nicht viel mit richtigem Katholizismus sonst, ja.
Nee, auch das, was zum Beispiel Mosebach da in seiner Häresie beschreibt, dass er dann in irgendeinem Dorfkirche auf eine alte Messe gestoßen ist, wo die dann diese gregorianischen Chöre gehört hat und so weiter. Also da kannst du ja heute durch ganz Europa latschen und wirst es wahrscheinlich nicht mehr finden. Also zumindest nicht aus Zufall. Und von daher gibt es ja auch keine Anknüpfungspunkte wirklich dazu, zu so einem Traditionalismus zu kommen. Es sei denn, man hat ihn wohl von Haus aus mit auf dem Weg.
Ja,
das nicht der Fall ist, ja.
Nee, das nicht. Und das Grausame ist ja auch, sogar wenn dann so Leute heute weitermachen, sich verkapseln, ja, noch weiter irgendwo in Salzkofen gregorianisch vor sich hinträllern, es wird nie mehr dasselbe sein. Es wird auch nicht so ein Beiboot sein, das runtergelassen wird und später wieder zu einer großen Flotte werden kann. Es ist noch so ein letztes Nachglimmen, das auch irgendwann vorbei sein wird. Mehr wird das nicht mehr. Das ist zwar sehr grausam, aber es ist, glaube ich, so. Und das liegt darin begründet, weil die ja auch dieses Traditionsgut schon viel zu bewusst waren mit H jetzt, ja. Und viel zu bewusst sich damit von Rom abgrenzen, das alles macht verunmöglicht ein richtiges Aufblühen davon, ja. Das merkst du auch daran, dass die Pius-Brüder hier immer weiter selber spalten, weil seitdem man sich bewusst ist, dass man irgendwas zu verteidigen hat gegen irgendwen, fragt man sich ja auch genau was, und dann machen es die vielleicht, die es genauer nehmen es auch nicht genau genug, und so gibt es wieder Unterspaltungen. Das heißt, Ratzinger hatte schon recht, dass er im Großen und Ganzen in der wirklichen Amtskirche versucht hat, einigermaßen das Ruder rumzureißen und nicht in irgendeiner Sekte.
Ja, da hast du natürlich schon recht. Das Ganze wirkt so ein bisschen wie Karneval dann.
Genau,
weil es
genau.
Ja nicht einstimmt, ja. Also alles so sehr erlernt ist, zugedichtet.
Stichwort Operettenkatholizismus, ja.
Ja, genau. Woher kommt dieses Stichwort?
Das ist so ein Stand, deswegen habe ich jetzt keinen persönlichen Urheber im Sinn, ist auch schwierig zu ermitteln wahrscheinlich.
Okay, ja, dachte ich jetzt, dass.
Nee, kursiert einfach so. Was ich aber zum Stichwort Operettenkatholizismus noch zu sagen hätte, wären die Sachen, die Thebats van Elst.
Ja, den müssen wir nochmal unbedingt in den Titel bringen, ja.
Ja, die Thebats van Elst. Du bitte, du hältst gleich ein halbstündiges Referat über dieses Bild, was du retweetet hast, ja, von ihm. Aber erstmal, ich habe ja damals sehr aufmerksam gehört, was ihm vorgeworfen wurde, ja, so, Zitat. Im Juni 2009 kursierte ein Brief unter dem Titel Aufschrei von Seelsorgern im Bistum. Dieser Brief kritisierte Hochglanzkitsch, selbstverliebte Rituale, leere Worthülsen, klerikalen Dünkel und so weiter, ja. Wo ich mir sagte, okay, Hochglanzkitsch, selbstverliebte Rituale, klerikaler Dünkel. Früher in der guten alten Zeit nannte man das katholisch, oder?
Ich hab da, oder möchtest du, ja, bitte erst noch?
Nee, das ist einfach, und heute sagt man, boah, guck mal, wie böse. Und damals, es hat sich nichts geändert. Nur der Blick der Welt darauf.
Ich habe dazu wirklich was ganz Interessantes bei Jakob Burckhardt gelesen. Und zwar gibt er ein Zitat von Papst Nikolaus dem V. wieder. Also irgendwo im 15. Jahrhundert sind wir da jetzt. Und der sagt nämlich, das monumentale Bedürfnis der Kirche gilt nicht in Betreff, der Gelehrten, welche Entwicklung und Notwendigkeit der Kirche auch ohne Bauten verstünden, wohl aber gegenüber den Volksmassen, welche nur durch die Größe dessen, was sie sehen, in ihrem schwankenden und bedrohten Glauben bestärkt werden können. Fand ich ein sehr interessantes Zitat, wo ja heute erleben wir die komplette Umkehrung davon.
Wie meinst du? Führ gerne mal auf.
Ja, also, dass er ja sagt, man braucht diesen ganzen Prunk und die großen Bauten, um dem Volk zu signalisieren, hier ist Macht, hier ist Gott. Und heute ist es ja das genaue Gegenteil, das war verdächtigt. Wo Prunk und Gold ist, ist Gott am allerwenigsten, würde man heutzutage sagen. Und genau, fand ich einen sehr schönen Einblick in dieses Zeitverständnis von Papst Nikolaus V.
Ja, aber jetzt die Frage, ist es zu Recht so, diese Verdächtigung heute?
Eine ganz, ganz schwierige Frage, finde ich. Vielleicht ja, teilweise. Glaubst du nicht?
Denke ich eben auch. Ich hätte fast gefragt, ist es denn nicht zu Recht so, was dann viel deutlicher gemacht hätte, wo ich stehe. Die Frage ist nur, wo ist der Punkt, wo es kippt, ja? Wo ist der Punkt, wo Prunk nicht mehr irgendwas rechtmäßig repräsentiert, was innerlich irgendwie glimmt, sondern wo ist der Punkt, wo man diesen argwöhnischen Blick zu Recht auf den Prunk. Natürlich,
das ist ganz schwierige Frage bei diesen Wendepunkten, auch immer in Bezug auf Kultur. Ab wann oder bis wann ist Kultur wirklich Kultur und ab wann Kulturindustrie? Also ab wann ist es dann wirklich nur noch die Kontrolle von Herrschaftsmechanismen und so, die es ja zweifelsohne auch durch Kultur gibt und so weiter. Und ab wann ist es dann wirklich so sehr entleert, dass es nur noch diese Hülle ist, die kontrolliert? Sehr schwierige Frage. Und ich glaube, da nach einem Punkt zu suchen, ich glaube, das steht selbst uns bzw. dir auch nicht zu oder ist sehr schwierig, einen auszumachen.
Ja, das ist aber sehr komisch formuliert, ja, mit dem Nicht-Zustehen und so. Aber ja, inhaltlich teile ich das, dass es schwierig ist, ja. Es stünde zwar jedem zu.
Naja, was heißt zustünden, aber ich glaube, nicht möglich zumindest, weil das hatten wir auch schon mal in einer ganz, ich weiß nicht, ob es in der Folge oder in diesem Folgenzusammenschnitt war, wo wir auch nach dieser Ursünde des Abendlandes gesucht haben, wo dann mit dem Buchdruck angekommen sind und so. Also ich glaube, das sind ja alles so Spielchen, die sind lächerlich, finde ich. Aber dass es diese Entwicklung gibt, ich glaube, das muss ja reichen als Feststellung.
Ja, aber innerhalb der Lächerlichkeit dieser Spielchen gibt es immer noch bessere und weniger gute Antworten auf die Frage und da halte ich den Buchdruck nach wie vor für einer der besten. Wäre auch das, was ich jetzt wieder angeführt hätte. Also sicherlich fällt es zeitlich ungefähr in den Renaissance-Rahmen. Ja.
Das ist klar. Auch von der Kunst betrachtet, weil so die Renaissance ist ja im Prinzip auch so ein bisschen die Vorwegnahme der Naturwissenschaften, so diese genauen Studien und mathematischen Körperanalysen und so. Aber beim Buchdruck, ja, oder sagst du erst dazu?
Ja, ich würde dich jetzt als Helene fragen, hat dieser Renaissance-Geist nicht zu Recht das triste Gottgespenst hinweggefegt mit seinen vielen Gütern und seinem vielen Prunk und das vielleicht das Gut, wie Ratzinger sagen würde, nicht mehr so hochgehalten, sondern eher die Güter, ja.
Ist das eine Frage?
Ja, eine Frage, ob man das nicht auch begrüßen soll.
Ich weiß nicht. Ich glaube, diese Fragen, ob man das begrüßen soll und ob es auch anders möglich gewesen wäre, die stelle ich mir nicht, weil das ist ja so, also ich will jetzt, ich glaube nicht, dass es anders gewesen wäre, dass man das hätte verhindern können. Und deswegen finde ich ja auch diese Diskussion beim Buchdruck hat es angefangen und so Quatsch. Das, was ich auch schon einmal meinte, dann noch kurz zum Buchdruck, dass der Buchdruck kommt ja auch natürlich einerseits diese technischen Möglichkeiten und so weiter, aber auch aus der gedanklichen Wertschätzung der Schrift grundsätzlich und dass im arabischen Raum beispielsweise nicht der Buchdruck in dieser Form etabliert wurde, hat natürlich einerseits dann, wie gesagt, die technischen Voraussetzungen, die aber auch nicht vom Himmel gefallen sind und andererseits natürlich auch, dass die Schrift im abendländisch-katholischen oder Raum einen ganz anderen Stellenwert hat als im arabischen beispielsweise. Und deswegen ganz zu sagen, diesen Buchdruck verdammen wir jetzt oder da fängt's an, halte ich für falsch, weil dann müsste man Rückschlüsse darüber ziehen, welche oder dass diese ganze Stellung der Schrift in Frage stellen. Und dass die, wie gesagt, im Abendblatt deutlich höher ist als in anderen Räumen, ist ja klar.
Brauche ich ja nicht auszuführen. Gleich mehrere Punkte, die mir gewissermaßen schleierhaft bleiben. Also erstens, Woran machst du das fest? Diesen niedrigen Stellenwert im arabischen Raum? Und zweitens sagt der Verbreitungsgrad von Schriftgut da nichts über den Stellenwert von Schrift aus. Also Schrift kann ja auch durchaus wichtig und schön und sein und gepflegt werden, wenn nicht Hinz und Kunst es irgendwie zirkulieren lassen können. Es kann ja auch handschriftlich gerne im Kloster bleiben.
Ja, Punkt eins. Im arabischen Raum, wenn wir jetzt auch auf den Islam reduzieren, ist ja ganz klar, dass der Islam vordergründig eine orale Tradition hat, wo es um Rezitieren geht, um gar nicht genau den Inhalt oder wenn dann um die wörtliche Auslegung des Inhalts, weniger um Interpretationen, wo man sich nicht durch Auseinandersetzung mit dieser Schrift solche großen Reflexionsräume schafft, wie das in der abendländischen Theologie der Fall ist, wo man alles umdeutet und so weiter. Und wie gesagt, die Schrift auch als Wort, als Inhalt eine gewisse Bedeutung hat und weniger als in dieser oralen Tradition. Punkt 1. Frage 2 war?
Frage 2 war, ob der Schrift nicht vielleicht sogar eher Dienst getan oder Ehre erwiesen ist, wenn sie fein, schön im Kloster gepflegt wird, als wenn sie da von irgendwelchem Pöbel an Kirchentüren genagelt wird.
Klar, verstehe ich schon deine Frage und verstehe auch, was da mitschwingt, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, dass die logische Konsequenz daraus, dass man sagt, die Schrift ist so toll und alles, was die transportiert, dass dann automatisch jemand auf die Idee kommt zu sagen, ach, lass uns doch eine Schrift für alle machen, dass das, glaube ich, nicht voneinander zu trennen ist. Dass das irgendwo eine darin angelegte Konsequenz ist, die sich nicht vermeiden lässt. Und so ja auch das ganze Schicksal des Abendlandes der katholischen Kirche und so, worüber wir sprechen, irgendwie in sich angelegt ist und ich glaube nicht durch Stellenschrauben verhindert hätte werden können.
Das ist eben ein sehr schöner Punkt, auf den wir uns einigen können, ja, wo auch Davila, Spähmann alle sich einig sind, dass das Scheitern des Christentums selbst christliche Lehre ist. Und wäre es das nicht, dann wäre das Christentum ja weit nicht so anziehend, wie es auf uns ist. Wir sind da an einem sehr guten Punkt mit dem, was du gesagt hast, über die Reflexion, über die orale Tradition und über die Schriftkultur. Denn ich glaube, je mehr Schrift, je mehr Abstraktion, also je weniger von oraler Tradition die Kultur geprägt ist, desto weiter entfernt sie sich auch, glaube ich, da wäre mal eine These, die mit dir diskutabel wäre, von Blut und Boden.
Nochmal bitte zugespitzt die These.
Katholisch, lateinisch, römische Welt, Schrift, Wort, Geist, antike, arabische Welt, orale Tradition, Blut, Boden. Ist das eine Dichotomie, die du mitmachst?
Schwierig, weiß ich nicht, wie würdest du das noch genauer, kannst du das noch genauer ausführen? Ist eine ganz schwierige Frage.
Aber eine interessante eigentlich. Also ja. in der römisch-lateinischen Welt und Tradition, in der Regensburger Rede von Ratzinger, sagt er ja, oder zitiert er diesen byzantinischen Kaiser Manuel II., der Gott des Christentums oder der katholische Gott ist kein Gott des Blutes, ihm behagt kein Blut, er will kein Blut sehen. Wohingegen ja es bei Schilling über die alten Götter heißt, die Götter, sie schreiten durch Ströme von Blut und so weiter, ja. Und auch der jüdische oder andere Volksgötter sind natürlich auch viel blutnäher. Ich habe mal, das würde mich sehr freuen, ein regelmäßiger Hörer von uns, der auch die Musik gemacht hat, vor ein paar Podcasts mal, hat eine Bachelorarbeit geschrieben, wo die Frage angerissen wird, wo dem Christentum vorgeworfen wird, und zwar nicht zu Unrecht, dass es die blut- und bodenbasierten Volksgötter und diese Volksreligionen, diese Vielgestaltigkeit, diesen religiösen Ethnopluralismus, um es mal so zu sagen, dass es das abgelöst hat durch sein alles umfassendes, blutleeres, seelisch und geistig eher konnotiertes Christentum.
Ja, glaube ich, also auch jetzt nach kurzem drüber nachdenken, deine These stimmt, also kann man nur zustimmen. Und auch was du jetzt nochmal in Anlehnung an den Namen, den wir jetzt nicht nennen, von dieser Bachelorarbeit oder von dieser Arbeit auch immer sagen können, ist ja klar, dass das Christentum genau diese regionalen Elemente aufgenommen hat und universalisiert hat und dadurch ja dann auch potenzielle Anknüpfungspunkte geöffnet hat für alle, die nicht durch den Boden mit diesen Kulten und so weiter verbunden waren. Also sicher wäre es wahrscheinlich schwieriger, diese These zumindest auf ein Christentum bezogen zu widerlegen. Allerdings ist die Frage, ob das jetzt auf den arabischen Raum deshalb das genaue Gegenteil zutrifft, weil das weiß ich nicht, ob ich das sagen würde.
Das ist natürlich ein sehr guter Punkt von dir, weil das hämmert einem ja auch Klonowski immer wieder ein, wenn der Islam eines nicht ist, dann rassistisch. Ja? Also da kann er wirklich jeder rotbärtige, deutschstämmige Incel kann ja ein toller arabischer Prediger werden. Von daher, da hast du natürlich schon recht.
Das ist fast wie Kommunismus in Religionform sozusagen, weil beim Sozialismus kann ja auch jeder seine höhere Klasse ablegen und die niedrige annehmen und das gehört ja auch dazu.
Ja, aber da sehen wir wieder, wenn Hitler irgendwie sagt, also Hitler sagt ja, Christentum und Bolschewismus ist alles geboren aus dieser einen weltfeindlichen jüdischen Wurzel. Also Hitler ist ja vollkommen schief gewickelt da. Also wenn ein Volk wirklich wenig getan hat für diese Blutentleerung der ganzen Welt und Vergeistigung, ja dann das Judentum religiös, oder? Also die sind doch immer volksmäßig drauf gewesen.
Ja. Ja, aber ich kenne da auch die Hitler-Argumentation zu wenig, um ehrlich zu sein.
Hitler, es gab diesen krassen vatikanischen Botschafter, Orsenigo oder so, und der war eben, was ganz wenige Botschafter geschafft haben, der war das komplette Dritte Reich da, ja, sogar vor der Machtergreifung bis 45. Und es gibt da auch die verschiedenen Heinrich Heim und Picker, die verschiedenen Bücher über die Tischgespräche bei Hitler und auch wen er da empfangen hat. Und ganz spät im Dritten Reich, wo Hitler kaum noch Leute empfängt, nach dem Stauffenberg-Attentat sogar, da kommt dieser vatikanische Botschafter noch einmal zu Hitler hoch, und Hitler hat einen der übelsten Anfälle überhaupt, ja, und sagt, er hätte schon viel früher die ganze Kirche ausrotten sollen und so. Und das Argument bei Hitler ist immer dasselbe. Ja, also Bolschewismus und Christentum sind eben verschiedene Hydra-Köpfe von dem einen jüdischen Monsterleib. Ja, um es mal ein bisschen theatralisch auszudrücken.
Ja, aber ich glaube, so übertrieben ist das gar nicht dargestellt. Es gibt diesen einen Historiker, der sehr viel dazu gemacht hat, namentlich Ernst Nolte, der dann ja auch quasi in seinem Spätwerk, wo er dann ja quasi genau das bestätigt hat, was ihm alle Kritiker vorgeworfen haben, nämlich, dass er diese These Hitlers quasi rechtfertigt und sagt, es gab, oder das jüdische Element im Bolschewismus war auf jeden Fall zumindest personell vorhanden und vor allem auch insofern ideengeschichtlich, als dass man dieses Reich auf Erden irgendwie verwirklichen will und so. Aber also rechtfertigt natürlich nicht Hitler, aber zumindest in seiner Gedankenwelt seine Überlegung, wie er dazu gekommen ist. So.
Naja, entschuldige mal, aber das ist das Reich auf Erden-Ding, das kannst du ja nicht ernsthaft, ich weiß nicht, der Nolte war wahrscheinlich Christ, ne? Das kannst du ja nicht ernsthaft als deutscher Christ den Juden vorwerfen. Die Juden sind immerhin so stilvoll, dass sie nicht glauben, dass ihr Messias jemals schon da war, ja? Die Christen sind da viel näher dran an so einem möglichen Heil in der Welt, wenn sie glauben, Jesus war ja schon mal da. Also da ist den Juden sehr wenig vorzuwerfen.
Ich glaube aber nicht, dass er das Christentum da in dieser zugegebenermaßen späten etwas, ja, wirren These auch komplett rausnimmt, sondern das Christentum dann quasi so universalgeschichtlich quasi zum Judentum zählt. Aber das nur als Fußnote. Sagt vielleicht. Ja, aber sind wir vom Vatikan und bei Hitler angekommen, auch nicht schlecht. Und waren sogar schon im arabischen Raum, aber wo wir auch sagen müssen, zum arabischen Raum können wir beide recht wenig sagen, oder?
Zum arabischen Raum.
Oder was fällt dir da noch ein? Ich muss sagen, ich habe ein sehr stereotypisiertes Bild vom arabischen Raum. Also wenn ich daran denke, denke ich irgendwie immer an Opiumhöhle und Wüste und sowas. So sehr
klar, also ich kann nur Stromberg zitieren, der Türke kann Döner, Bauch tanzt Kaffee, ansonsten wird's eng. Ja? Viel mehr kommt mir da auch nicht in den Sinn. Wirklich, auch sonst, mein letzter Notnagel, wenn ich irgendwelche Völker verteidigen will, mit deren Verteidigung man sich beliebt macht heutzutage, ist ja immer die Kultur. Aber auch da ist es ganz, ganz schwierig für mich, da irgendwas zu nennen. Gut, ja, ein paar nette Bauten wird man finden, ja, aber ansonsten.
Ja, es ist wirklich eng, ne? Also, ja. Was ich manchmal ganz reizvoll finde, weil das so diesen sehr exotischen Klang hat, sind so gewisse arabische oder was weiß ich, wie man das dann nennt, irgendwelche Tonleiter, die man in diesem Raum benutzt und so, aber das hat dann auch mehr also als also über folkloristische Faszination geht das auch nicht hinaus. So ehrlich muss ich dann schon sein.
Ja, ich muss sogar noch ehrlicher sein. Alles, was man kennt, ich mal gerade nach Positivem sucht, alles, was man findet, lässt den Hass eigentlich nur anwachsen, ja. Auch diese widerlichen arabischen Zahlen. Ich bin fest davon überzeugt, hätte es in der Schule nur lateinische Zahlen gegeben, wäre ich in Mathe, wäre es viel leichter für mich gewesen, auf eine 4 minus zu kommen, ja. Aber mit diesen ganzen arabischen Zahlen, das ist einfach, kommen die Buchstaben nicht auch daher oder woher kommen die nochmal?
Das weiß ich gerade gar nicht. Kommen die Buchstaben daher?
Wir outen uns heute aber als sehr unbedarft auf manchen Gebieten. Ne? Bin sicher auch einige Leute werden da sagen, boah, die haben nicht mal Neute gelesen und labern über den und so. Naja.
Das Letzte wüsste ich nicht, wieso das Leute sagen sollten. Und warte mal, aber wo kommen denn die Buchstaben nochmal her? Ist das so?
Nee, keine Ahnung.
Ist ja auch, ja. Was soll man jetzt sagen, außer ist ja auch egal.
Ja, das war peinlich, oder?
Ja, aber was, du kannst es jetzt mit irgendeinem Witz überdecken.
Hast du einen Lieblingsbuchstaben?
X.
Ja, ich glaube, die Buchstaben kommen dir nicht aus der Buchstabensuppe.
Die kommen, schöner Witz. Hast du einen Lieblingsbuchstaben? Nein, ne?
Doch, Y.
War klar, dass du wieder einen draufsetzen musst. Ich sag X, du sagst Y. Hätte ich Y gesagt, sagst du Z. Hätte ich Z gesagt, hättest du gesagt, ist doch völlig Quatsch, einen Lieblingsbuchstaben zu haben.
Nein, so. ich sag Y wegen der Elegie Y vom Horaz des 20. Jahrhunderts von Herrn Weller. Weil nicht Wellerfleck, sondern der andere, der Hermann Weller. Und der hat ja im Dritten Reich das Y als verfolgte Minderheit porträtiert, das von anderen Buchstaben ausgerottet werden soll. Finde ich gut, so ein edles, schönes, hochgewachsenes, feingliedriges Y, das von so widerlichen M's und N's bedroht wird.
Und was denkst du über das X? An welches Wort denkst du als erstes, wenn du ans X denkst?
Xantippe.
Was heißt das?
Das ist war die Alte vom Sokrates.
Das war die Alte vom Sokrates. Was hat die so gemacht?
Ja, hat ihn, wie der Name schon sagt, genervt. Ja, deswegen ist er auch so. Es ist bei Gottschalk ist es wie Sokrates. Ja, beide dauernd am Labern und draußen, aber beide nur deswegen dauernd draußen am Labern, weil daheim die Frau so unerträglich ist. Ja, und irgendwann hatte Gottschalk eben die Eier, hat gesagt, komm, ist gut, Thea. Ja, auch so ein altgriechischer Name. Aber Sokrates bis zum Schluss mit seiner Xantippe da, weil er seine, wie heißt die neue von Gottschalk denn? Weil er seine Carina nicht gefunden hat. Sokrates hat's an der Carina gemangelt.
Aber Thea Gottschalk ist eh die Frage, wie er das so lange aushalten konnte bei dem.
Ja,
das allein schon optisch, ne?
Wundert mich bei so Leuten, ne? Mhm. Aber das steht im Gottschalk auch, dass er dann genau an so einer Frau hängen bleibt, finde ich, ja.
Aber man sagt immer, die Frau hatte dann andere Qualitäten und so.
Nee, aber ganz die war ja, stand ja viel höher im Kurs damals als er, ja, wenn er nicht berühmt und aufstrebend gewesen wäre, von wegen Gottschalk, der wird nun mal was, dann hätte sie ihn ja nicht genommen, ja, sie galt ja schon als bessere Partie als er damals.
Ja, aber ganz ehrlich, Leute, die sich die Haare färben, und zwar blau, sollten eigentlich meiner Meinung nach in dieser Gesellschaft ganz unten angesiedelt sein.
Das ist jetzt Riso-Feindlichkeit.
Nee, das ist der ist mir ganz egal. Aber bei Thea Gottschalk, das war optisch eine Zumutung.
Ja, aber die Haare waren doch nicht immer blau. Sie waren
aber mal, das habe ich mal irgendwo sicherlich.
Aber ich hatte jetzt Angst, dass es irgendwie zu verwinkelt wird. Aber wir kriegen die Kurve von Vatikanum, Arabien, Judenfeindlichkeit, Kardinal Frings, Böckelmann eigentlich bis zu Thea Gottschalk ganz gut, ne?
Ja, ich möchte noch, kannst du mal bitte eine Frage stellen, die irgendwie tiefgründig ist? Und ich antworte mit... Und du musst erraten, als wäre ich geantwortet habe.
Das ist gut, ja. Machen wir es danach umgekehrt?
Ja.
Gut.
Irgendwas. Es ist meine Antwort ist sowieso egal, ja.
An was glaubst du, obwohl du es nicht beweisen kannst?
Wow, fuck, cool. Wer war ich?
Ja, Florian Homm.
Ja, sehr gut. Ich wusste, dass du es weißt.
Bist du auch ein Fan geworden von dem?
Na, es ist halt, wie immer, du schickst mir diesen Schnipsel aus dem Interview zwischen Jepsen und Homm, wo er sagt, Flachwichser, Regionalplayer. Fand ich natürlich sehr witzig, kannst du dir vorstellen. Sowas ist genau mein Humor. Und dann musste ich natürlich ganz gucken. Und das Witzigste wäre wirklich, wie er dann immer so, also ich kann den gar nicht beschreiben, aber wie er dann auf diese Antworten antwortet und so. Das ist sehr irgendwie, Ist wie ein Unfall, der Typ. Man muss dann hingucken.
Aber ich finde ihn so sympathisch, so geil. Ja,
ja, der ist irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht.
Um es mal zu kontextualisieren für unsere Freunde, ja, um das mal wieder so auszusprechen, die an den Volksempfängern, da wird der Florian Homm in seinem Highlife, wo er damals bei einem 3-Milliarden-Fonds war, eingeladen zum Geburtstag und fragt erstmal, ob er da hingehen kann, ob da auch geschäftlich interessante Leute sind. Obwohl es ja der Geburtstag vom Freund ist. Ja, und sagt er, ja, kann schon kommen, sind schon interessante Leute. Und er guckt sich dann so um und sagt, wie Tano schon gesagt hat, ja, fuck, nur Regionalplayer. Was ist das hier? Was für eine Scheiße. Und dann so Kunstpause und dann dreht er sich um und dann so, hey, übrigens, Happy Birthday. Ja, und schon ein geiler Typ, ja.
Ja, und es gibt ja so Leute, die nutzen immer englische Wörter, so um besonders urban zu wirken. Und das ist ja auch zu so einer Karikatur geworden in Filmen oder so. Wenn dann jemand so ein Business-Typ ist, der sagt dann immer englische Wörter wie, was weiß ich jetzt, ne, fällt mir jetzt, also weißt schon, ne? Klar, und bei ihm ist es aber so, er meint das, glaube ich, wirklich so. Er hat sich das nicht irgendwie antrainiert, sondern das ist einfach so sein Habitus.
Wirkt absolut authentisch. Also gegen den ist der Gänswein wirklich eine Seifenfigur, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Give me a break.
Sehr gut, ja, aber ich habe mir auch selbst versprochen, nicht drauf hängen zu bleiben. Ich habe jetzt dieses Gespräch mit Ken Jebsen geguckt und dann war es gut. Und ich muss aber auch wirklich sagen, Ken Jebsen ist kein schlechter Interviewer.
Hast du recht.
Muss man einfach mal sagen, auch wenn er irgendwie verrückt ist, aber er kann das schon.
Ja, ich wollte mein Bild von ihm auch erst hochkorrigieren, seit ich das gesehen habe. Und du bist ja auch ihm nicht ganz abgeneigt, auch weil du oft mal mit ihm auf Straßen verwechselt wirst, ja. Aber ich habe dann wieder mir noch neuere Informationen über ihn rangeholt, wie mit irgendwelchen, mit so widerlichen Corona-Gegnern. Und das ist dann halt schon sehr, sehr unangenehm, ja. Diese Art von Jebsen, diese Seite von ihm. Ja.
Klar, aber ich wollte sagen, seine fachliche Seite, so irgendwie, die hat schon was. Ich kann schon verstehen, dass Leute irgendwie ihn gut finden und da so richtige Fans sind.
Klar, ja.
Aber ja, dieses Ganze, was er da sonst noch so ranholt an Corona-Gegnern und Impfgegnern und so, ich meine, die haben wahrscheinlich alle irgendwo ihre Argumente, aber es ist auch alles, sich darauf so einzustampfen, ist doch einfach.
Ja. Vollendet. Gut, jetzt stellst du mal eine Frage. Mal gucken, als wäre ich antworte.
Glaubst du an Gott?
Eigentlich nicht, aber seit ich den Büchner-Preis bekommen habe, vielleicht doch.
Das ist aber schwierig.
Das war Elke Erb.
Ja, aber wie soll ich denn darauf kommen?
Die hat doch den Büchnerpreis. Ja,
stimmt. Jetzt vor kurzem.
Ja, und die Frage ist, ich bezahle Geld dafür. Wer findet einen Menschen, der Elke Erb kannte, bevor sie den Büchnerpreis bekommen hat? Wer? Einen Menschen kenne ich, dem ich es glaube, ja, unserem jungen vogelfreien Freund, ja. Aber wenn mir ein anderer als der erzählen würde, er kannte Elke Erb vor dieser Preisverleihung, ich glaube das erst, wenn ich sehe, ja, oder nachgewiesen bekomme.
Ist ganz komisch. Ich glaube, irgendwo in der Timeline sieht man das dann, ja. Da sind so, ohne das zu lesen, gehen dann so Begriffe durch den Kopf wie Büchnerpreis und so. So war das bei mir, glaube ich, auch. Und da habe ich nochmal drüber, also im anderen Moment dann drüber nachgedacht, dass man ja auch über Mosebach sagt, hier, guck mal, der Büchnerpreisträger, Martin Mosebach. So toll. Und wahrscheinlich ist das doch alles, wer jetzt als Preisträger, also habe ich überlegt, entweder der jetzt als Preisträger kommt oder als Nobelpreisträger, das wird doch alles schlimmer werden, wahrscheinlich. Oder? Also überzeugt mich mal gerne vom Gegenteil.
Überhaupt nicht. Ich habe schon heute viele Gespräche über die Entweihung und diesen Preischarakter, den diese selbst erklärten Preise mal hatten, der bröckelt ja auch mit jedem Jahr der Verleihung mehr weg. Ja, sicher, Jünger hat damals schon gesagt, nicht von jeder Schüssel, in die so oft schon reingespuckt wurde von früheren Preisträgern, nicht von jeder muss man sich geehrt fühlen. Aber auch damals war immerhin noch klar, Goethe-Preis, erster Preisträger George und so, das ist schon eher eine Würdigung als ein Stigma, ja. Mittlerweile ist das ganz, ganz schwierig, noch einen Preis zu nennen, der kein Stigma ist. Und auch
Preisträger
Martin Mosebach, ja? Wir wissen doch genau, dass der Mosebach ist ja im Kopf, der tickt da noch so richtig und so sauber in dieser kranken Welt, dass der ja eigentlich weiß, dass es ja andersrum sein müsste, ja. Da sagen müsste, guten Tag, ich bin Martin Mosebach, und dann so mit vorgehaltener Hand, genauso wie man erzählt, dass man ein uneheliches Kind hat, sagt er übrigens, ich hab den Büchnerpreis, aber nicht weitersagen, ja. Und dass man heute das eher so wie ein Schutzschild vor sich her trägt, von wegen, die Zivilgesellschaft hat mich, den Reaktionär, mit dem Büchnerpreis geehrt, das ist schon wirklich...
Macht er das denn?
Er selbst vielleicht nicht so sehr.
Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass so diese Welt, wo Preise, Uni-Abschlüsse und so weiter was wert sind, dass die also zumindest für uns nicht mehr existent ist. Und ich glaube aber, Mosebach kommt schon aus einer Welt, wo er als erstes fragt, ja, guten Tag, was haben Sie denn studiert und was ist Ihr Abschluss und so weiter. Glaubst du nicht? Und dementsprechend auch der Preis für ihn noch so, weil es eben ein öffentlicher Preis ist, mit einem Budget dotiert und so.
Ja, aber das sind wirklich auch Stationen im Leben, die mich immer rühren. Das ist ganz, ganz so schön, dass du es ansprichst. Man kennt das ja, dass Leute aus gewissen Generationen oder auch jüngere Leute, die aber geistig da verhaftet geblieben sind, ja, wie auch das Frauenmischung gesagt haben, die eher im Alter meiner Mutter waren, ja, aber ihr Studium schließen sie doch schon ab, ja. Als wäre das irgendwas. Was irgendwie mehr Aufmerksamkeit verdiente als ein überfahrener Igel oder so, ja. Aber eben. Das ist nun deswegen, wirklich.
Daher rührt ja auch manchmal, also zum Beispiel auch meine Begeisterung für Ulbeck, wo ich dann sage, er wird dich das niemals fragen, weil er genau weiß, das ist alles, es ist schon so schlimm, ein Uni-Abschluss, spielt in seiner Welt überhaupt keine Rolle, glaube ich. Und deswegen ist er mir sehr sympathisch, weil ich glaube, so man ist irgendwie auf einer Wellenlänge. Aber solche Personen zu finden, ist selten und die dann auch noch ein bisschen was können.
Ja, aber da bin ich eben auch, genau, Wellbeck war auch Jünger und George, ja, also wenn Jünger schreibt, die Eingeweihten erkennen sich an Zeichen von geheimer Art, ja, also wenn irgendwer kommt und sagt, hier ist mein Abiturzeugnis, ja, das ist doch vollkommen klar, dass man, das kann eine Eintrittskarte, das Abiturzeugnis in einem sehr, sehr, sehr großen Saal sein, aber innerhalb dieses Saales sind da wieder die Untergliederungen, die eigentlich interessanten Räume und da kommt man niemals, da kommt man auch mit dem Uni-Abschluss nicht rein, da müssen ganz andere Qualitäten vorliegen.
Aber ich muss auch sagen, dass zu dieser Punkt, weil die Gesellschaft ja teilweise schon so funktioniert oder sich da noch irgendwie dann an diesen Restbeständen wie Uni-Abschluss und so festhält, da habe ich manchmal an diesem Punkt dann schon Probleme, mich so Smalltalk-mäßig in irgendwelche, was weiß ich, so jungen Kreise bewegen, die jetzt nicht weitesten Sinne zum Anbruchkreis oder so gehören. Weil dann wirklich, da musst du Smalltalk finden und fragen, die, ja, was studierst du so und was hast du so studiert und so. Und das ist alles, findest du das nicht abartig? Ja, oder nutzt du das dann, habe ich dir schon mal gefragt, was sagst du, wenn dich in so einer Runde jemand fragt, was du irgendwie machst, wo du dann sagst, Dilettant oder sowas, dann oder also
Ich nutze das immer als Sprungbrett für meine dir schon hinlänglich bekannte Selbstdarstellung und sage immer, ich sage dann immer so Sprüche wie nur was keinen Zweck hat, hat Sinn und so und
ja, so wahrscheinlich sollte man das so auch machen,
und,
ja.
Ja, und ist eigentlich immer sehr lustig dann, ja. Mhm. Ja, und die Leute stimmen mir zu, was aber auch wiederum widerlich ist, denn die stimmen ja dem verwegenen Rufer in der Wüste vom warmen Balkon aus zu, ja, oder dem Kämpfer im Parkett stimmen die ja aus der Loge mit Extraversorgung zu, ja, lassen sich so eine Weintraube reichen, gucken mich an und sagen, ja, vielleicht scheitert er, vielleicht nicht, ich guck's mir mal an, ja. Und selber sagen die, er hat vielleicht recht, aber ich fahre trotzdem besser mit meinen ganzen staatlichen Abschlüssen und meinem geleasten VW, ja.
Ja, ich glaube sogar, dass es so ist, dass diese Leute, wiederum Leute wie dich, mich und so weiter, brauchen, um sich selbst zu legitimieren da drin. Und zu sagen, ja, es sind ja nicht alle so, oder man, also
dass ja,
man
sich das ein bisschen so abgrenzen. Aber kann. Jetzt mal, das kommt auch selten vor, gegen Ernst Nolte, aber nicht mit Habermas, sondern mit Bahl Müller.
Jetzt wird es aber interessant, ja.
Ja, ist das einzig Richtige über die Juden gesagt, ja. Also, Bahl Müller schreibt, Oskar Goldberg hat in seiner Wirklichkeit der Hebräer die Sonderstellung der Juden in ihrem Gegensatz zu anderen altorientalischen Völkern beschrieben, die allesamt ihr Siedlungsgebiet und ihren Nationalgott besaßen, während die Juden nur Letzteren hatten und sich daher einen geistigen Raum erschaffen mussten. Ihr Gott wurde außerweltlich gedacht, während die übrigen Götter der Welt immanent waren. Oder ist es doch, spricht es doch für Nolte, frage ich mich gerade.
Das ist erstmal nicht schlecht. Finde ich ein gutes Zitat. Eine gute Aussage.
Ja, er gibt es ja auch nur wieder von Herrn Goldberg, ja. Die Sache ist so, halt.
Ja, aber warum nennst du denn dann Bahl Müller vorher? Das ist ja halt so ein, da bist du dann, das ist auch so ein universitäres Ding, zitiert nach so und so. Das habe ich, muss ich dir ehrlich sagen, das mache ich nie. Wenn ich in irgendeinem Text ein gutes Zitat finde, dann gebe ich immer den Original ein und schreibe nicht zitiert nach bla bla bla.
Ein Zitat ist es aber nicht. Er hat das schon dann in eigene Worte gefasst und vielleicht sind die ja besser als die vom Goldberg. Das kann man nicht ausschließen.
Ich mache es dann immer so, ich gucke dann beim Goldberg nach, was der gesagt hat und nehme das, anstatt dann da mein, also, aber gut.
Okay, magst du die Goldberg-Variationen?
Was sind die Goldberg-Variationen?
Ah, egal, Themawechsel. Also, oder so. Thema Rückwechsel.
Ich muss doch meiner Rolle gerecht werden, Jonas, weißt du?
Oh, sehr gut, sehr,
was vorsinge,
sehr.
Dann
Sehr feiner Zug von dir. Du weißt aber, dass die Goldberg-Variationen nicht für Singstimme geschrieben sind.
Ja, natürlich.
Klar,
gut. Das doch.
Ja. Keine Ahnung, ich habe da nicht viel mehr Ahnung davon als du, ist doch klar, ja. So, also bei Müller ist dazu alles gesagt zu dem Zitat.
Ja, oder ich will, du sagst den Namen, willst du den Namen noch öfter sagen? Weil immer wenn du Baal Müller sagst, denke ich an die Person, mit der Baal Müller meistens auftaucht. Und das möchte ich jetzt vermeiden.
Ich denke da immer an Konrad Adam. Und das, was er uns über Baal Müller gesagt hat.
Was hat er uns nochmal über Baal Müller gesagt?
Ich weiß ja, gar nicht. Er hat doch gesagt, sowas kann man doch nicht ernst nehmen mit so einer, was hat er nochmal auf der Stirn? Was für ein Zeichen?
Pentagramm oder so?
Keine Ahnung, ja, immerhin besser als dieser Josef Klump-Text, wir werden unter Hexagramm gezwungen und so. Ist doch sehr, sehr, sehr brenzlig, oder?
Aber gerade schon, wo wir beim Thema im Gesicht sind, etwas im Gesicht haben sind, findest du nicht, weil du hast, glaube ich, mit dem Anbruch-Account bei Twitter Rowling gefolgt und findest du nicht ihr Titelbild äußerst obszön? Und jedes Mal, wenn ich das Titelbild sehe, denke ich an was Obszönes?
An so Krankenschwestern?
Ja, einfach, das möchte ich jetzt gar nicht ausführen, aber einfach an obszöne Sachen.
Ja, natürlich. Aber die Frau ist ja auch durch und durch interessante Sachen geschrieben, aber als Erscheinung ist sie ja durch und durch unseriös.
Was dir wiederum gefallen müsste.
Ja, klar.
Aber das Titelbild, das möchte ich irgendwie, das stört mich.
Du kannst sie gerne entfolgen auf Twitter, denn ich gebe zu, so ehrlich muss ich sein, auch ich entfolge immer mal wieder heimlich Leute.
Ja, natürlich, das darfst du ja auch.
Sehr gut.
Aber wem warst du als letztes entfolgt?
Ah, das war gestern erst. Hohe Luft, das Philosophie-Magazin. Weil das sind so widerliche Schmocks, da muss man nicht so tun, als wollte man irgendwie da andocken an die.
Aber entschuldige mal, das möchte ich ja mal klarstellen. Irgendjemandem folgen heißt noch lange nicht andocken. Ich folge in der Regel jemanden, um zu gucken, was die so machen. Aber
es ist auch so, das ist auch ja, so.
Ja, ist das, das ist wieder so ja, an der Zeit bleiben, am Puls der Zeit.
Das ist aus dem bürgerlichen Phrasenbaukasten von wegen Retweet bedeutet nicht zu. Ist doch
vollkommen
weder egal. Links
noch rechts.
Genau, ja. Neutraler, interessierter Bürger und so, wo jeder weiß, Nazi kommt raus, bis du singelt, ja. Ja, absolut, ja. Wie auch der Stanisic zu Recht schreibt, der sagt, bin weder rechts noch links, ist immer rechts, ja, ist vollkommen klar.
Ja, da hat er aber auch nicht unrecht, aber folgen wir dem eigentlich? Nein, das müssen wir nicht.
Um Gottes Willen, ne.
Nee, aber du darfst gerne Leuten entfolgen. Finde ich auch ein lustiges Spiel eigentlich, immer Leuten entfolgen oder folgen und dann guckt man irgendwann, wie lange sich das drin behält, so als Easter Egg, sagt man heutzutage, glaube ich.
Tatsächlich? Aha, nicht ja, schlecht.
Ja. Schon.
Gut, wollen wir wieder mal ernsthafter werden oder mal so plauderisch verbleiben?
Wir sind fast am Ende, deswegen würde ich sagen, verbleiben wir noch ein bisschen plauderisch.
Gut.
Und dann frage ich dich nochmal, was macht man mit jemandem, der so ein philosophisch 15 Bände Gesamtwerk Erklärung der Welt geschrieben hat? Was macht man damit am besten?
Verhaften wegen unsexy, oder?
Verhaften wegen unsexy, das ist sehr gut. Woher kam nochmal der Originalspruch, verhaftet wegen sexy?
Der Originalspruch ist, du bist verhaftet wegen sexy. Aber jeder, der so ein Kompendium schreibt, so 10 Bände von wegen so sehe ich die Welt, ist verhaftet wegen unsexy. Vollkommen klar.
Stimmt. Wer ist für dich der unsexyste, der jemals sowas geschrieben hat?
Gibt es ja einige. Marx, Hegel.
Das fragt ja nach dem Schlimmsten. Hegel oder Marx, wer ist schlimmer?
Marx. Also Marx ist schon sehr schlimm.
Ich gehe auch
immer sehr nach den Leuten, die dann gut finden. Und ich finde, ich kenne Leute, die Hegel gut finden, die haben selber so ein bisschen Schmäh und Schneid und Schmiss und so. Aber Leute, die Marx gut finden, sind ganz oft ziemlich, ziemlich bolschewikenlastige Dogmatiker.
Mhm. Nicht nur von linker Seite, oder?
Was legst du mir hier in den Mund, Tano? Ich muss dich doch sehr bitten.
Okay. Und wer ist der sexiest man dead, der jemals so ein 10...
Ja, was diese Weltanschauungssache angeht und von wegen nicht kompendial schreiben, sondern... sondern
Nietzsche.
Nein, dann schon eher Davila, ja.
Aber das ist ja nicht so richtig Philosophie mit Welt erklären. Oder ist Philosophie mit Welt erklären für dich schon grundsätzlich Linksextremismus?
Eigentlich schon, zumindest Linksradikalismus. Da muss man immer unterscheiden, ja. Es gibt da viele Abstufungen auch.
Wie würdest du das unterscheiden?
ja, Linksradikalismus ist schon halt sehr, sehr brenzlig und Verfassungsschutz, zumindest nicht, also nicht so harte Beobachtung, aber schon Verdachtsfall, ja. Mhm. Und dann die wirklich die Welt so erklären wie, also philosophischer Linksextremismus ist dann schon so die Welt als Wille und Vorstellung, ja. Mhm. Mit dem
Anspruch. Der Titel ist irgendwie ganz cool, der finde ich, der hat
Titel,
was.
Der Titel ist geil, aber das ist ja gerade das Satanische, ja, dass man so Sachen in so einem krassen Titel dann verpackt, ja. Übrigens, ist Heidegger nach der Rechnung, ist Heidegger nicht auch Linksextremist?
Also, was zeichnet jetzt einen Linksextremisten auf diesem Gebiet aus?
So ein Philosophen, der die Welt erklären will.
Oder glaubt. Nee, das eben nicht, eben nicht. Okay.
Dann mal Heidegger gegen den Vorwurf des philosophischen Linksextremismus.
An anderer Stelle machen wir das nochmal irgendwann, dass wir ihn dann auch in den Titel nehmen können, aber dass jeder, der mal ein paar Zeilen gelesen hat, weiß. Heidegger, ja?
Aber wir können nochmal
einen Heidegger. Martin, das war doch bestimmt der Bruder, Hermann Heidegger.
Ja, wir hatten leider schon wirklich den Martin Heidegger, aber wir könnten noch einen anderen Heidegger in den Titel nehmen, und zwar den Deutschlehrer im Sherlock-Holmes-Fall, wie hieß der noch, der Fall? Die Internatsschule. Da heißt der Deutschlehrer auch Heidegger. Sehr, sehr interessanter Mann, der aber leider im Fall dann stirbt.
Aber wo haben wir den Namen denn verbraten? Das ist ja wirklich. Aber noch eine andere Frage. Kannst du mich als sehr naiv bezeichnen? Das wäre sogar noch ein Kompliment. Aber Hegel, also Hegel, der Philosoph, und diese Bezeichnung, du alter Hegel, hängt das miteinander zusammen?
Die kenne ich gar nicht, die Bezeichnung. Gibt's sie, ja?
Ich glaube, das ist sehr altertümlich, oder weiß ich nicht, wenn man das gesagt hat, aber so alter Hegel.
Ich kenne nur von wegen alter Hegel, kenne nur so ein alter Haarung, der hat Erfahrung, ja?
Da habe ich mir das ausgedacht.
Nein. Du hast es falsch verstanden, als jemand neben dir einen Bagel bestellt hat oder so, ja? Aber alter Hegel gibt es nicht.
Du alter Hegel, nein? Oder du Pflegel vielleicht?
Aber es gibt da die Stromberg-Sprüche, wo Stromberg in ganz vielen verschiedenen Sprüchen sagt, dass Ernie sie nicht mehr alle hat. Ja, meine drei liebsten Sprüche sind der Ernie.
Ganz kurze Zwischenfrage: Guckst du aktuell wieder Stromberg oder wie kommst du auf diesen ganzen?
Nee, das ist alles abgespeichert. Hab seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber war ja auch damals live bei der Uraufführung des Films in Köln. Hab alles minutiös gespeichert. Naja, die krassen Sprüche, wo Stromberg sagt, dass Ernie sie nicht mehr alle hat, sind: erstens, dem Ernie ist der komplette Dachstuhl abgebrannt. Zweitens
Zweitens,
der Ernie, der hat doch eine Delle in der Bimmel. Und drittens, dem Ernie hat's in die Murmel gehagelt. Und ich sage ja gern über Marx und so, dass es so Leuten eben in die Murmel gehegelt hat. Ja? Weil so ein Gesamtwerk wie Marx oder auch was so Marx-Epigonen dann machen, das ist alles aufgrund des Hegels in die Murmel zu erklären.
Mhm. Und zu welchem Philosoph passt am besten der Dachstuhl abgebrannt?
Nietzsche schon, oder? Zu Giordano Bruno.
Okay.
Oh, wir sind heute wieder sehr katholisch drauf, ne? Naja.
Giordano Bruno,
wir wissen ja, das Paradoxale von Lübeck sehr geschätzt, Giordano Bruno in Tristitia Hilaris in Hilaritate Tristis. Auf modern, in Deutsch nennt man das manisch-depressiv, ne?
Ja, von mir aus.
Haben wir noch was? Haben wir noch Thea Gottschalk? Haben wir noch die anderen Frauen durchgehen? Die von Jauch und Schmidt? Wäre ganz interessant.
Wer ist denn eigentlich die Frau von Schmidt?
Ellen Hansch, eine Gymnasiallehrerin.
Hansch, ich kenne nur Werner Hansch.
Auch sehr gut. Wahrscheinlich, wie wird er geschrieben? Auch mit TZS?
Werner Hansch, ich glaube mit TSCH, glaube ich.
Okay. Ja, interessante,
nette. Nee, ohne T sogar, ja. Aber die Frau von Schmidt ist interessant, sagst du.
Ja, klar. Nett, gut. So.
Aber woran machst du das? Sieht gar nicht schlecht aus, zumindest.
Ja, genauso gute 15 Jahre, also nicht gute 15 Jahre jünger im Sinne von deutlich, sondern das passt eben gut, wenn eine Frau 15 Jahre jünger ist, finde ich, oder? Mhm. Oder wie viel jünger sollte sie für dich sein? Also du stehst ja eher auf Ältere, ne?
Nee. Also wenn dann älter, nicht so 2 Jahre älter. Das ist ja irgendwie komisch, oder?
Das würde mir Angst machen, ja.
Ja, also so 20 Jahre älter ist wiederum cool.
Also doch Rowling, ne?
Nee. Das ist also, guck dir nochmal das Titelbild an und überleg dir, was du da für Assoziationen zu hast.
Klar.
Das ist am besten.
Ja, wo waren wir? Genau, Schmidt, die Ellen. Aber die Frau von Jauch, über die weiß man da ganz, ganz, ganz wenig, ja.
Hey, ich weiß halt, wie findest du den Günther Jauch so als Gesamtpaket? Gut oder eher nicht gut, weil zu nett?
Auf mich wirkt die Nettigkeit, also mir ist er sympathisch.
Irgendwie schon, aber ich finde auch, also er ist ich weiß nicht, in Münster hat ein Kanter im Restaurant gearbeitet, wo der öfter zu Besuch war. Und da war er dann auch zu Besuch und kannte die irgendwie und so. Und dann sagte er, der ist auch in echt wirklich so wie im Fernsehen. Und zu jedem, ob es jetzt ist, der keinen Vers zitieren kann oder
Trump einfach nur nett. Ja, also nicht so wie Lindner, ja, von dem ja Leute, die ihn gut kennen, sagen, wenn der an einem Penner vorbeigeht, muss sich der Penner warm anziehen, ja. Was aber eh
tut, das glaube ich aber auch.
Was aber eh tut, weil es ja im Winter auf Bahnhöfen oft auch kalt ist, ja. Von daher, der Jauch, wir haben auch, er ist ein sehr großer Weinkenner, Weinliebhaber und so önologisch bewanderte Freunde von mir, deren Eltern auch gerne mal in Freimaurerlogen aktiv sind, hat mir gesagt, seit er in Geisenheim.
Aber du zählst jetzt nicht Rotary-Kreis zu den Freimaurern.
Nee, ich meine schon richtige Freimaurer, ja. Auf jeden Fall, der Kardinal Martini war ja wohl Freimaurer. Aber egal. Auf jeden Fall, dieser Önologiestudent, ein enger Freund von mir früher mal, ja, ein Schulfreund, der ist durch seine Önologiebeschäftigung auch immer wieder auf so Weinmessen mit Jauch in Kontakt gekommen, hat gesagt, wie du sagst, ja, er ist genauso, wie er im Fernsehen ist und redet mit wirklich jedem so, wie man ihn kennt. Ist auch und toll.
Wie findest du das?
Für mich natürlich unvorstellbar und also wenn ich es machen müsste, schrecklich unsympathisch, weil wenn es man muss.
Es gibt Leute, die sind so, und ja, das ist dann auch wieder, das muss man dann auch mal so ehrlich sein. Ne?
Genauso, also man darf, also Ethnopluralist kann man, egal, muss man halten, wie man will, aber man muss Charakter- und Typenpluralist bleiben. Und ich finde, es gibt auch Leute, die sind dazu gemacht, so zu sein wie der Jauch, und das füllt der Jauch sehr gut aus. Und ich persönlich bin halt überhaupt nicht dafür gemacht, so zu sein. Ich hoffe, ich fülle dann das, wozu ich gemacht bin, gut aus. Müssen wir andere beurteilen. Mhm. Du das, zum Beispiel.
Ja, aber nicht heute.
Gut.
Dein Abschlusswort noch. Was hältst du von Leuten, die im Rotary Club sind? Wie findest du das? Wie bewertest du das? Schwierig. Also, ich weiß nicht, bei uns, wo ich also eigentlich ursprünglich herkomme, da waren so gutes, also gehobenes, sehr wohlhabendes Bürgertum, war dann eben Rotary Club und hat sich da engagiert und auch mal 10 Euro gespendet und so. Deswegen kann es sein, dass du da auch Assoziationen zu hast. Aber vielleicht gibt es das bei euch ja da im Rhein-Main-Gebiet gar nicht.
Nee, Rotary bin ich, wenn dann, in Kontakt gekommen damit im Münchner Raum, weil es eben passt auch sehr zu München. Ja, kann ich hier den schönen Spruch wieder anfügen, und zwar ein Bayer, also ich bin nicht im Verdacht, um Gottes Willen Bayern irgendwie abzulehnen. Das ist neben dem Rheinland das Beste, was es gibt. Aber die Münchner. Ich habe mal einen bayerischen Patrioten gefragt, erklär mir mal die Bayern.
Patrioten, was hast du denn getroffen?
Naja, also die, egal. Auf jeden Fall, ich entschuldige mich für das Wort Patriot, das wollten wir nicht mehr nennen, ich finde es auch nicht gut. Ja, also ein bayerischer Landsmann,
Ich muss noch kurz was sagen, bitte, bevor du das ausführst. Noch schlimmer als Patriot finde ich so Wortspiele wie Patridiot oder Coronadiot. Das ist wirklich Leute, die solche Wortspiele machen, die gehören aber zusammen im Gefängnis mit den Leuten, die ihr 10-bändiges Gesamtwerk rauswerfen.
Oder auch Religiot, ja.
Übrigens ja, das
also auch so ein widerlicher Philosophie- oder Halb-Metapolitik-Linksextremist ist ja Karl-Heinz Deschner. Was für eine widerliche Existenz, oder? Aber egal. Auf jeden Fall, ich habe den Bayern gefragt, der also immer schon von geblüht und von Überzeugung immer schon Bayer war. Und trotzdem mir folgende Antwort gegeben hat. Er sagte, weißt du, die Bayern, das sind alles Hinterwäldler, was man auch positiv meinen kann, aber das Schlimmste sind die Münchner, denn das sind Hinterwäldler mit Geld. Und genau das kann man auch über die Rotarier sagen, Hinterwäldler mit Geld, der schlimmste Menschentypus seit dem siebten Tag. Ja.
Okay.
Oder Gott hat am sechsten uns geschaffen, oder?
Ja, und am 7.
Also, gut, oder? Genau, seit dem 6. Tag. Ja, so katholisch müssen wir schon sein.
Ja, zumindest in dieser Folge. Ich glaube auch Leute, die diese Folge einschalten, wo es da wirklich nur um, also die denken auch, was ist jetzt passiert? Aber mal sehen, wer halt nicht bis zum Ende dran bleibt, hat Pech. Ist selbst schuld sozusagen.
Ja.
Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Heute könnten wir aus Ehrung dieser katholischen Folge mal sagen, der hat dann Pech und Schwefel, ne?